habe, weil es wird mein one and only forever motivation Tipp, gerade auch jetzt für euch Leute, die halt noch so im Dunkeln, im Matsch in Deutschland gerade meistens lauft. Gruppen. Also Gruppen ist Tipp Nummer 1, finde ich.
Draußen ist es kalt, grau, glatt und der Schneeregen wartet. Selten war die Couch so verlockend wie jetzt im Januar und Februar. Aber wer im Frühjahr beim Halbmarathon glänzen will, muss jetzt die nötige Winterhärte beweisen. Nur wie stellen wir das an? Wenn einer weiß, wie man Bestzeiten bei jedem Wetter schmiedet, dann ist es unser Gast Richard Vogelsang. Richard gehört zur erweiterten deutschen Laufelite und steckt aktuell mitten in der Vorbereitung auf die neue Halbmarathonsaison. Ich habe ihn direkt im Trainingslager erreicht und wollte wissen, wie er den Spagat zwischen dem harten Wintertraining in Deutschland und den Einheiten im Trainingslager meistert. Und was wir im Breitensport von ihm lernen können. Du hörst unter anderem, wie du auch im Winter den Fokus behältst und welche Stellschrauben du jetzt drehen musst, um im März in Topform an der Startlinie zu stehen. Und falls du keine Bestzeiten jagst, sondern einfach nur unbeschadet durch den Winter kommen willst, gibt Richard auch seine allgemeingültigen Trainingstipps zum Besten. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Richard, schöne Grüße aus dem kalten Deutschland. Wir haben jetzt zum dritten Mal neu angefangen, weil wir ein bisschen montags technische Probleme haben. Aber freut mich, dass ich dich erwische und danke für deine Geduld schon mal direkt am Anfang.
Ja, no worries. Schön, auch dich mal kennenzulernen. Ich war letztes Jahr schon bei euch, war sehr schön mit Lilly und jetzt einmal dich von Angesicht zu Angesicht virtuell dabei.
Ja.
Willkommen auch nach Deutschland, würde ich sagen.
Wie ist es in Mallorca? Erzähl mal, wie ist das Wetter?
Ja, sehr nice. Also heute ist der erste Tag, an dem es mal wirklich gut regnet. Aber bei 15 Grad ist auch das dankbarer als bei 5. Aber die letzten Tage, ich bin jetzt schon seit knapp über einer Woche hier, ganz wenig Wolken nur gesehen, fast nur Sonne. Und auch mal 17, 18 Grad. Das heißt, da kann man wirklich gut kurz trainieren. Es bockt. Wie sieht es bei euch aus?
Das ist ein Traum. Ja, bei uns ist immer noch kalt. Du durftest es ja schon Dezember und Januar erleben. Irgendwie ein ungewöhnlich kalter Winter so für die letzten Jahre jetzt in Deutschland. Wir haben ja auch super auf Glättewarnung. Das ist super nervig. Ja. Also das ist so das, was mich am meisten eigentlich nervt am Trainieren draußen, wenn ich halt das, wenn ich Angst habe, dass ich ausrutsche. Also so Glätte ist jetzt nicht das, was ich brauche. Schnee und alles andere finde ich gar nicht so schlimm. Kälte an sich ist auch noch in Ordnung, aber halt irgendwie das Glätte-Thema, das zieht sich so ein bisschen auch irgendwie durch die deutschen Medien so zur Zeit.
Ja, ne? Ja, Schnee schön, Eis Chaos. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zusammenfassung.
Genau so.
Safe.
Ja, da bin ich schon auch gespannt, was du uns für Tipps geben kannst, obwohl du es natürlich gerade im schönen Mallorca schön warm hast. Wie sah so dein Wochenende aus? Konntest du da auch schon viel trainieren und ja, die Zeit und die Wärme nutzen?
Genau, also ich bin mit zwei Triathleten hier, kommen wir bestimmt noch drauf, Justus Töpper und Hannes. Und hinter denen bin ich lange Rad gefahren. Samstag haben wir schon 4 Stunden gesammelt, Sonntag nochmal eine lockere Runde. Und da habe ich auch gut zu tun, die drücken echt ein paar Watt. Deswegen, am Wochenende war viel Rad, nutze ich auch gerade einfach als Alternative zum Laufen. So kann man ein bisschen Umfänge und Kilometerstunden sammeln, hat die Leistung auf dem Herz und auf dem Muskel, aber nicht so den Impact auf die Knie, Stützapparat. Ja. Deswegen ist ganz dankbar, gefällt mir sehr und ich liebe das Radfahren hier auch wirklich.
Ja. Oh, da waren auch wirklich traumhafte Videos zum Teil dabei. Du hast ja auch gerade erst ein neues YouTube-Video hochgeladen, wo man auch ein bisschen Ausschnitte bekommt, wie schön da die Landschaft und auch das Wetter einfach gerade ist. Das macht schon neidisch, muss ich an der Stelle gestehen. Also ich kann verstehen, warum du geflohen bist. Wie war das denn die letzten Jahre bei dir? Also du bist ja jetzt im Trainingslager auf Mallorca. Ist das was, was du auch weiterhin so durchziehen willst die nächsten Jahre?
Also im Winter, gerade jetzt im Januar, ist relativ üblich. Die Saison für LäuferInnen geht ja so im März, April. Für uns ist ja so Highlight-Saison noch ein bisschen in Mai rein. Und deswegen passt es sich ganz gut an, dass man im November, Dezember so lange Sachen macht und dann im Januar, Februar wird die Sache ein bisschen intensiver, schneller normalerweise. Da mache ich gerade noch ein bisschen vorsichtiger, aber so dem Grunde nach ist deswegen Januar absoluter Standardmonat für LäuferInnen, in die Wärme zu fliegen. Letztes Jahr war ich auch schon, da war ich in Monte Gordo mit zwei britischen Läufern und die Jahre davor, ja, ich war schon ein paar Mal in Monte Gordo und auch schon ein paar Mal auf Mallorca, immer wenn es sich so ein bisschen ausgeht und ja, das ist schon so die Standardprozedur. Und wenn das sich nächstes Jahr wieder ergibt, ist das auf jeden Fall der Plan.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ist bestimmt dann auch irgendwie, also ist bestimmt dann auch wieder hart, wieder zurückzukommen. Ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich jetzt im Februar auch noch ziemlich kalt sein wird in Deutschland. Fällt dir der Switch da dann leicht oder bist du dann einfach noch so beschwingt von der Wärme, dass du besser sogar durchhältst, weil es dir so einen kleinen Break gegeben hat?
Also Laufen geht tatsächlich ganz gut, wieder zurückzukommen. Es fällt einem dann ein bisschen schwerer mit den Intervallen, weil man hier einfach die perfekten Bedingungen hat. Es sind immer Leute dabei, die einen ziehen und man hat auch einfach nicht so viel an. Also im Winter ist es schon so, erstens hat man schon höheren Puls ein bisschen, um die Kälte auszugleichen. Der Körper muss einfach mehr arbeiten. Und dann, wenn man da noch mal ein Übershirt und noch mal eine Jacke mit sich rumdreht, dann wird es auch einfach irgendwann schwieriger. Das heißt, man darf nicht erwarten, dass man dieselben Zeiten zu Hause läuft wie im Trainingslager. Aber da bin ich so drauf eingestellt. Das macht mir nicht so viel aus. Aber mit dem Rad ist halt wirklich hart. Ich habe auch keine Rolle. Das heißt, wenn es im Februar dann wirklich mal so sein sollte, dass ich echt, dass da doll regnet und nochmal so kalt ist, wie als ich im Januar Deutschland verlassen habe, dann gibt's Radfahren von 100 auf 0. Erstmal nichts mehr.
Okay, dann bist du dann auch konsequent. Ja. Also Sicherheit geht so ein bisschen vor, ne?
Ja, und es macht einfach auch nicht so viel Spaß bei, keine Ahnung, -3 Grad und Glätte zu fahren. Also ich fahre auch mal, wenn es kalt ist, ganz doll eingepackt und dann natürlich sehr wenig. Aber da muss auch schon ein bisschen Sonnenschein da sein, also durch den Regen. Wenn es nicht sein muss, da bin ich dann zu sehr schön Wetterfahrer, um ehrlich zu sein.
Ja, verstehe ich. Du machst es ja auch dann ja für den schönen Ausgleich, irgendwie auch für das, was man sieht, wahrscheinlich. Kann ich schon nachvollziehen, dass das dann im Winter irgendwie nicht so geil ist in Deutschland. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Auf welche Wettkämpfe bereitest du dich denn aktuell vor im Trainingslager? Du hast hier sicherlich schon dein Jahr so halb geplant, nehme ich mal an. Letztes Jahr habe ich ja gesehen, bist du 25 Races gelaufen. Ganz schön krass. Wie ist es dieses
Jahr?
Ja,
das war, glaube ich, eines der wenigsten Jahre.
Ja.
Weil ich ja letztes Jahr so ein bisschen mit einem Läuferknie zu tun hatte, so im Frühsommer, Sommer. Ich habe auch schon 50 Wettkämpfe im Jahr geschafft.
Ja.
Aber da sind dann ganz viele da sind dann Doppelstarts dabei oder kleine, so lokale Rennen. Mein Highlight dieses Jahr wird am 8. März der Semi de Paris sein, also der Paris-Halbmarathon.
Cool.
Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Das hängt mit einem neuen Sponsor zusammen, den wir wahrscheinlich noch spoilern werden in diesem kleinen Talk hier. Und auf dem Weg dahin, mal gucken, im Februar ist ja ein bisschen mau mit Wettkämpfen in Deutschland, wird es wahrscheinlich noch irgendeinen 5er oder 10er geben, so ein bisschen zur Vorbereitung. Ich liebäugle gerade damit, habe ich jetzt irgendwie die Tage, hat mich da jemand eingeladen. Am 21. Februar gibt es einen sogenannten Antarktis-Marathon in Chemnitz. Das war ja letztes Jahr Kulturhauptstadt und da hatten die zum ersten Mal seit langem wieder einen Marathon. Und damit das nicht einschläft, organisiert da so eine Laufgruppe, ist, glaube ich, so ein bisschen privater, irgendwie eine Art Marathon, weil Chemnitz irgendwie, die Stadtgrenzen sehen aus wie die Antarktis oder sowas. Ich muss mir nochmal belesen. Mache da auf keinen Fall einen Marathon, aber da gibt es auch 5 und 10 Kilometer. Vielleicht mache ich beides, vielleicht mache ich einen 10er.
Ja.
Das so davor. Und dann ab danach ist tatsächlich, habe ich noch gar nicht so viele feste Pläne. Also für Herbst liebäuglich so ein bisschen damit, Marathon vielleicht mal anzugreifen. Also ich habe bisher einmal so ein Larifari nicht gut vorbereitet, mit 18, 19 direkt mal Berlin mitgemacht und seitdem jetzt 8 Jahre lang nichts. Und vielleicht könnte das jetzt so ein Marathon-Debüt für mal Leistung sein. Mal gucken.
Krass.
Und ja, am 11. April sind bei uns noch in Sachsen Landesmeisterschaften für einen Halbmarathon. Den könnte man mitmachen. Am 12. April ist Deutsche Meisterschaft Marathon in Hannover. Vielleicht mache ich da irgendeine andere Strecke mit. Vielleicht bin ich zum Anfeuern da, vielleicht zum Pacen, mal gucken. Und ich glaube Ende März, 22. müsste das sein oder so, ist noch Deutsche Meisterschaft Halbmarathon. Die ist in Frankfurt dieses Jahr. Da muss ich mich bald entscheiden, weil da ist, glaube ich, bis Anfang Februar Meldung. Also verpasst das nicht.
Ja.
Genau, das ist so ein bisschen so Sachen. Also irgendein Halbmarathon steht noch so ein bisschen auf der Gefühlliste für April. Oder für Ende März, April habe ich mich noch nicht entschieden. Und dann fahre ich tatsächlich Ende April mit meiner Family für 3 Wochen nach Japan. Das fällt mich auch schon.
Das ist ein Traum. Wow.
Das ist echt ein Traum. Deswegen ist auch die Saison, die ist ja so ein bisschen früher bei mir.
Ja, okay.
Und da hätte ich so Bock gehabt, da mal einen Wettkampf zu machen. Und das mache ich auch öfter mal, wenn ich irgendwo bin im Urlaub, Ausflug. London dieses Jahr, falls das jemand gesehen hat. Das war so geil mit Corny. Aber in Japan ist das tatsächlich wegen Wetter, bei denen ist die Saison so ein bisschen früher. Die ist schon so im Februar, März, da ist im April eigentlich schon das meiste vorbei, deswegen verpassen wir das knapp. Also Parkplatz gibt es da. Ja. Das mache ich vielleicht mal mit, aber so richtige Wettkämpfe gibt es dann da gar nicht mehr in der
Tour. Okay. Ja. Hey, ist es dann schon zu warm? Also ich wusste gar nicht, dass das so
ist. Ich glaube, daran liegt das, ja.
Okay.
Also das so Highlight Race, ich weiß gar nicht, daran kennen sich die EuropäerInnen gar nicht so aus.
Genau.
Ich mich tatsächlich auch nicht. Aber dieses Riesenhighlight ist ja dieses Ekiden, das sind diese Universitätsstaffelläufe. Irgendwie 5 Legs, 2 Days. Ich glaube, 2., 3. Januar ist das immer. Mhm. Das war ja jetzt schon. Und ja, im Januar ist einfach deren Highlight Race, so was okay, so ZuschauerInnen-mäßig ist wie Tour de France. Ey, also da mal unbedingt reinschauen, Ekiden, mega geil, mega Stimmung.
Muss ich ja für echt mal merken.
Ja, aber deswegen, und ich glaube, die anderen, die ganzen Stadtmarathons sind alle so Februar, März und dann ist da schon relativ dicht, ja. Wegen Wetter, würde ich sagen. Ich glaube, dann ist im Sommer so irgendwie Regenzeit und Hitze.
Stimmt.
Aber jetzt genau kenne ich mich auch nicht aus. Ja, aber das wird es noch im Frühsommer bei mir hier.
Dann kannst du nur privat durch die Kirschblütenalleen laufen. Das kannst du auch genießen.
Auch okay.
Ne?
Genau. Und samstags Parkrun geht immer.
Oh, stimmt. Ja, das ist ja auch ein Ding da, ja. Cool.
Ja.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Jahr, auch mit so neuen Impulsen, ne? Also, falls du wirklich im Herbst auch dein Marathon-Debüt hast, ist ja auch eine große Sache. Das, ist was Ordentliches. Ja,
genau, also eigentlich wollte ich mir damit noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, weil kannst du ja auch. Ja.
Ich dachte so, genau, man kann auf der Unterdistanz, geht bei mir noch was. Und eigentlich würde ich gerne noch mit ein bisschen schnelleren Unterdistanzzeiten auf den Marathon gehen. Aber ja, letztes Jahr habe ich ja so ein bisschen stagniert, beziehungsweise bin jetzt nicht nochmal schneller geworden, nicht noch was draufgesetzt. Das heißt, ja, wenn ich jetzt einen soliden Marathon laufe, bin ich, glaube ich, auch zufrieden. Deswegen hat es sich jetzt so angeboten.
Ja, cool. Und auch für Paris natürlich. Die Daumen sind gedrückt. Das ist auch natürlich ein krasses Highlight.
Ja, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, geil. Da wirst du hoffentlich auch ein bisschen was zu dann teilen auf deinen Kanälen. Da kann man dann sich abholen, was passiert ist. Cool. Ja. Ja, wie lief's denn jetzt erstmal den Winter über bei dir im Training? Also Winterhärte ist ja immer so ein Thema. Manchen Leuten fällt's leicht, manchen fällt's schwer. In manchen Wintern war es auch einfach nicht so sehr nötig, weil es einfach gar nicht so kalt war. Da hatten wir jetzt wirklich auch in der Vergangenheit ein paar Winter. Da musste man jetzt nicht groß drüber nachdenken. Aber ich hatte den Eindruck, dieses Jahr war dann mal wieder so ein Jahr, wo Leute sich drüber Gedanken machen mussten. Wie erlange ich so ein bisschen bei so einem Wetter die Winterhärte, die ich dann vielleicht auch später brauche für die Halbmarathonsaison. Ist das was dir generell schwerfällt? Findest du, wie fällt dir Wintertraining? Wie leicht fällt dir Wintertraining?
Also zu Fuß, wie gesagt, ganz gut. Auf dem Rad ist was anderes. Aber im Winter ist für mich immer ganz dankbar. Jetzt habe ich es dieses Jahr mit Intervallen noch ein bisschen ruhig gemacht. Aber diese Dauerläufe, die gefallen mir ganz gut. Und das ist auch das, was man im Winter so fokussieren sollte. Also es kommt nicht darauf an, da nochmal irgendwie auf dem Eis 3 Sekunden schneller den Kilometer rauszuholen, das wird nichts. Und am Ende hat man ja sowieso auch ein bisschen mehr Belastung, dadurch, dass der Puls schon höher ist. Und wenn man rutscht, ist ja auch die Pace automatisch ein bisschen angepasst. Das heißt, es tut auch sein Ding, wenn man mal ein paar Sekunden langsamer läuft. Aber diese Umfänge, also ich habe jetzt wirklich konstant, glaube ich, so 80 bis 100 Kilometer gesammelt seit November, jede Woche, teilweise auch mal ein paar Wochen, die knapp über 100 waren. Das ist so das, was den Winter so für mich auch ausmacht. Und das fällt mir auch gar nicht so schwer. Im Zweifel muss man sich immer so ein paar Gruppen suchen. Also jetzt gerade im Januar motiviert es ein bisschen die Winterlaufserie von Kraft, jeden Sonntag da 2 Stunden. Mhm. Die geht, glaube ich, noch bis 1. Februar. Also wenn ihr das hier hört, einen Sonntag habt ihr noch in eurer Stadt. Und ja, solche Sachen muss man dann machen und sich damit motivieren und immer mal so kleine Ziele setzen, keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die dann sagen, zum Feiertagen nochmal in der Heimat die alten Strecken laufen, um Weihnachten rum. Oder Silvesterlauf klassisch. Neujahrslauf gibt es auch in ganz vielen Städten in Deutschland. Und wenn man da was mitnimmt, dann geht der Winter schon so halbwegs rum. Jetzt natürlich von mir aus leicht gesagt, wenn man im Januar dann schon wieder weg ist.
Da kann man sich mal verpissen.
Ja, bis Februar zieht sich noch ein bisschen, aber im Februar ist ja dann schon so langsam die bisschen heißere Phase für Wettkämpfe im März, April. Und ich glaube, da läuft dann die Motivation von alleine. So im Dezember, Januar, wenn es noch so alles am Horizont scheint.
Ja, okay.
Dann die Dauerläufe und die kleinen Ziele setzen, würde ich sagen.
Ja, kleine Ziele setzen finde ich ist auch ein guter Tipp, weil es ja dann auch gerade im Winter gibt es ja so kleine Läufe, wie du sagst, so kleine lokale Sachen irgendwie. Genau. Da muss es dann noch, muss man vielleicht auch gar nicht alles rausholen aus sich, aber darf sich vielleicht trotzdem am Event erfreuen, ne? So.
Ja, also ganz viele Adventsläufe sind ja auch einfach bloß so irgendwie um den Dorfteich. Gibt es auch so Stundenläufe, wo es gar nicht nach der Strecke geht, sondern einfach gesagt wird, hier, wir haben die Runde im Stadtpark und ihr lauft die mal so oft ihr könnt. Oder gibt auch Intervalltreffs, die irgendwie Glühweinläufe machen und alles Mögliche. Das kann man mitnehmen und dann steht der Spaß im Vordergrund. Man hat was gemacht, aber es wurde jetzt nicht die Bestzeit. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig.
Ja. Ja, also würdest du sagen, man hat dich dann trotzdem bei all deinen Läufen auch draußen getroffen? Oder gibt es da manchmal auch Tage, an denen du aufs Laufband ausweichst? Ist das okay, ich sehe schon, du schüttelst den Kopf.
Gar nicht, einfach weil ich nicht so der Typ bin. Also Laufband habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 2-3 Jahren irgendwie mal gemacht in irgendeinem Gym als Warm-up oder so. Ja. Aber ja, ist nicht so mein Ding. Ist natürlich auch komfortabel, weil ich jetzt während des Studiums oder des Refs noch die Flexibilität hatte, mir das Allermeiste so ein bisschen dahin zu legen, wenn noch die Sonne ein bisschen draußen war. Ansonsten finde ich auch, Laufen geht auch noch mal eine Stunde im Dunkeln. Da ist wieder hart deutlich härter. Aber ja, Laufband laufen finde ich so ganz, da ist man auch so komplett schwitzig und keine Ahnung, na klar, wenn man im Winter, wenn es nass ist und dann die ganzen Lagen auszieht, ist auch nicht mehr so geil, aber sorry.
Ja.
Aber ja, Laufband und ich, das wird kein Match.
Okay.
Genauso mit Rolle. Also ich will bei Sport auch was sehen. Ich will die Routen laufen, ich will irgendwie den Himmel angucken können. Sonnenuntergänge finde ich ultra gut. Das ist so im Winter. Einerseits ist es total nervig, dass man schon so 16, 17 Uhr keine Sonne mehr hat. Andererseits, wenn man es irgendwie schafft, knapp vorher noch loszulaufen und es ist ein Tag ohne große Wolken, dann sieht man noch den Sonnenuntergang. Es gibt da so ein paar Spots in Leipzig, wo man so ein bisschen erhöht ist.
Ja.
Und dann lohnt es sich, finde ich, komplett.
Ja.
Und wenn man dann im Dunkeln oder in der Dämmerung nur noch ein paar Kilometer hat, kommt man nach Hause.
Ja, voll. Also wenn man es irgendwie hinkriegen kann, mit der Arbeit vereinbar ist, wenn man vielleicht auch irgendwie Homeoffice und so machen kann, finde ich auch immer super dankbar, wenn man irgendwie in den Nachmittag dann in den Sonnenuntergang laufen kann. Da hat man irgendwie doch nochmal was Schönes. Man hat irgendwie auch die Sonne nochmal gesehen. Finde ich im Winter auch geil. Also das lockt mich dann auch immer.
Geht im Sommer irgendwie gar nicht.
Ja.
Also ich bin nicht die Lerche, die irgendwie früh um 5 oder um 4 dann irgendwie schon aufsteht. Das klappt einmal im Jahr, aber ansonsten sehe ich den Sonnenaufgang eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht.
Ungewöhnlich eigentlich, ne? Vor allem so aus der Laufbubble.
Ja, gut, wenn die Leute dann in Kenia laufen oder so, ne, wo es ganz heiß ist, wo es gar nicht anders geht, dann wird das auch viel gemacht. Da geht es ja oft um 5 los oder um 6.
Ja.
Ja, und Sonnenuntergang, ich weiß nicht, das finde ich dann immer so ein bisschen spät schon, um 21, 22 Uhr noch so viel zu machen. Also mal ein Group Ride auf dem Rad macht man da nochmal Richtung Dämmerung, aber so intensiv laufen will ich da eigentlich schon fertig sein.
Ja. Okay, ja.
Deswegen,
na gut.
Seht's so, Leute, nutzt im Winter die Sonnenauf- und Untergänge.
Ja, voll. Das ist schon mal ein erster Tipp, den man sich mitnehmen kann, um sich ein bisschen zu motivieren.
Man muss es sich nur schön reden.
Ja, schon so, ja. Ja. Ja, mich interessiert dann natürlich auch, wie bereitest du dich dann auf solche vielleicht auch härteren Wintereinheiten vor? Also passt du deine Einheiten dann trotzdem ein Stück weit an, damit du sie auch draußen machen kannst? Also zum Beispiel, wenn man jetzt über Intervalle spricht. Das ist ja was man nicht so leicht bei Kälte oder bei Glätte vielleicht auch machen kann. Triffst du da irgendwelche Vorkehrungen? Reduzierst du einfach die Intervalle, soweit es geht in der Winterzeit? Oder wie gehst du daran?
Also Tempo muss man beim Dauerlauf natürlich schon so ein bisschen anpassen, wenn es wirklich kalt wird oder man schlittert. Da ist dann so eine Option, also das Allereinfachste wäre, ein bisschen auf den Puls zu gucken. Also irgendwie, selbst wenn es nur die Pulsmessung an der Uhr ist und nicht an einem Gurt oder so, trotzdem zu schauen, wenn man im Sommer immer beispielsweise bei 130er oder 140er Puls läuft, bei einer bestimmten Pace, und im Winter will man die dann unbedingt trotzdem laufen und dann sieht man auf einmal, es ist 150, 160, dann merkt man, okay, jetzt treffe ich die Intensität nicht mehr. Jetzt ist es offensichtlich, muss ich Mühe langsamer laufen, das muss man dann nicht so ganz eng sehen, und der Puls ist auch sehr tagesunabhängig. Läuft man früh, läuft man abends, was hat man vorher gegessen? Kann auch natürlich was mit der Periode zu tun haben, da bin ich jetzt kein Experte, aber am Ende da schon mal gucken, dass man sich sagt, beim Dauerlauf, man weiß ja eh vorher nie, wie das Wetter ist, gucke ich, dass ich einfach in meinem üblichen Intensitätsrahmen bin und dann entsprechend 10, 20, vielleicht auch 30 Sekunden pro Kilometer langsam, so be it. Und bei den Intervallen ist es natürlich so, ja, da müsste man schauen, wenn man jetzt gar nicht jeden Tag trainiert, dann legt man die Intervalle halt auf einen Tag, an dem es mal nicht regnet oder nicht glatt ist, wenn es geht. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ja. Da habe ich den Komfort, dass ich meistens irgendwie eine Strecke habe, wo es ein bisschen frei ist. Also in Leipzig gibt es einige Stellen im Clara-Park, wo eigentlich oft geschoben ist, wo man gut laufen kann. Und eine Tartanbahn, wenn es nur kalt ist und regnet und jetzt nicht vereist, dann geht das auch immer noch, wenn man da Zugang hat. Deswegen an den Intervallen passe ich auch eigentlich bloß die Zeiten an, aber nicht so wirklich, was man macht. Aber man macht im Winter, ich mache im Winter auch ein bisschen andere Intervalle als im Sommer. Also normalerweise würde man weit weg vom Wettkampf auch gar nicht so die ganz langen Sachen machen, sondern eher so kleinere, kürzere Intervalle. Und ja, die gehen auch mal bei Schnee.
Okay, ja, also du machst kürzere Intervalle auf jeden Fall.
Ja, und ich bin auch, also ich friere schon schnell, aber wenn man so ein paar, wenn man es ein bisschen für sich selber raus hat mit ein paar Lagen, dann kommt man auch klar beim Laufen, wie immer. Ihr habt das schon tausendmal gehört, wenn ihr loslauft und euch ist direkt schon warm, dann seid ihr zu warm angezogen, sondern den ersten Kilometer so ein bisschen frieren, das kommt dann noch. Und bei Intervallen eignet sich's immer, dass man noch irgendwas hat, was man so ein bisschen ablegen kann und nach den Intervallen dann nochmal anziehen kann. Ja. Dass man so, wenn man einmal angefrostet ist und einmal nass, dass man nochmal was Neues überkriegt für den Weg nach Hause.
Ja, ja, gute alte Zwiebellook.
Auf jeden
ne?
Fall. Ja. Der gute alte Zwiebellook, ihr habt es schon so oft gehört, aber das stimmt halt leider auch.
Ja. Hm. Ja, ich meine, gut, wenn man jetzt wirklich auch bei Minusgraden läuft, dann muss man ja auch wirklich auf mehrere Schichten zurückgreifen. Da, anders geht's nicht. Wobei ich gesehen habe, du hast ja einen super krassen Silvesterlauf auch mitgemacht und da bist du dann ja wirklich in kurzen Sachen gelaufen. Das scheint die Elite dann ja doch noch ein bisschen anders zu machen als HobbyläuferInnen. Das sah krass aus, wie du komplett verschneit, aber in kurzer Hose da lang gerannt bist.
Ja, war es auch wirklich, also das war temperaturmäßig gar nicht so extrem. Ich glaube, es waren -4, -5 Grad in Chemnitz. Es geht noch, aber es war halt so ein bisschen Schnee und zwischendurch auch sehr windig, weswegen das dann so teilweise schneesturmartig wirklich einem so der Schnee ins Gesicht kam und da auch liegen blieb auf der Haut und auch auf den Klamotten, weil es halt einfach die ganze Zeit zugezogen hat. Ja, da hätte man auch, ein langes Oberteil hätte es auch getan, aber das ist so beim Laufen. Während des Wettkampfs selbst kühlt man da nicht so schnell aus. Das war jetzt auch ein Wettkampf, wo das alles ging. Also es gab eine Turnhalle zum Umziehen, wo man direkt danach reinkommt. Wenn man das jetzt irgendwie wo macht, wo man es bloß ein Zelt gibt, dann auf keinen Fall. Und Handschuhe hatte ich zwischendurch gebraucht, aber alles andere geht eigentlich. Man sieht das aber auch öfter bei so richtig, richtig Elite-Wettkämpfen irgendwo. Ja, gibt diverse Silvesterläufe in Trier und auch Feuerbach und so, da laufen auch die Profis oft dann noch im Singlet und bloß mit Armlingen und Handschuhen oder auch wilde Kombi Split-Shorts und dann aber eine Mütze auf. Aber das ist eben, weil da kühlt man aus, ja, an den Händen, da wird's nichts und die Beine bewegen sich eh. Das kriegt man dann irgendwie hin. Aber ich gebe natürlich auch bei einem Wettkampf ordentlich Druck und power mich ordentlich aus und da habe auch einen guten Energieumsatz. Das heißt, da wird auch einfach viel verbrannt, wenn ich mich da irgendwie mit 3:10 bewege. Deswegen, wer da nicht ganz so an seine Grenzen geht, ist, was ja auch voll fein ist für ein Silvesterlaufen, einfach nur dabei sein will und jetzt eher näher an ihrer eigentlichen Dauerlauf-Pace läuft, der wird auch nicht, der kann auch jetzt nicht so viel weniger anziehen als beim Dauerlauf.
Auf jeden Fall. Ist
völlig klar. Also dann bitte lieber langarm und schwitzen, wenn es jetzt auch nicht um Sieg geht, als dass ihr euch da irgendwie eine Erkältung holt.
Total, ja, das geht vor, auf jeden Fall. Nicht alles nachmachen, was vielleicht cool aussieht. Es sah cool aus. Ich meine, deine Wimpern waren komplett eingefroren, aber du warst im perfekten Athletenlook unterwegs.
Gut, das wäre natürlich auch mit langer Hose und langem Shirt passiert. Ja. Also das
total.
Mit Maske laufe ich dann doch nicht. Also mit irgendwie Einbrecherlook, da bin ich auch nicht unterwegs.
Sturm.
Genau, mit Sturmhaube.
Ja, okay. Nee. Aber cool. Hattest du dich da besonders trotzdem drauf vorbereitet, weil du wusstest, es wird ja super kalt und du willst trotzdem racen. Du bist ja trotzdem sehr schnell gerannt. Hast du da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch sowas wie Tipps oder Tricks, wie du dann während des Rennens dranbleibst, also da einfach durchziehst? Oder ist es wirklich so Kopf aus, durchbeißen, that's it? Da kann man dann gar nicht so viel Tipps geben.
Wichtiger im Winter noch als im Sommer ist auf jeden Fall Warm-Up-Cooldown. Da war ich jetzt in dem Video ein schlechtes Vorbild, weil ich war ein bisschen spät dran und habe nicht so ultra viel gewarmt. Aber ich bin trotzdem 4 Kilometer eingelaufen. Also warm gelaufen war ich. Man hätte aber noch ein bisschen spezifischer noch mehr dehnen können, Lauf-ABC. Und zwar einfach, weil im Winter, wenn man dann so einen Kaltstart macht, dann ist das für den Muskel noch viel größere Überraschung, sag ich mal untechnisch gesprochen, deswegen man sich noch eher verletzen könnte. Deswegen im Winter wirklich unbedingt Warm-up und auch bis kurz vorm Start die langen Klamotten dran lassen, wenn ihr euch für ein T-Shirt entscheidet oder die Jacke noch ausziehen wollt. Ist natürlich auch wieder schwierig, aber bei den lokalen Wettkämpfen kriegt man das bestimmt irgendwie hin, irgendwo hinzulegen oder jemanden zu geben. Deswegen Warm-up, Cool-Down absolut wichtig. Vor allem im Training mache ich da auch eher aktiveres Warm-up. Also das heißt, im Sommer kann man auf der Bahn auch mal sagen, man macht irgendwie Anfersen und geht zurück und trinkt nochmal was und dann Kniehebelauf und geht zurück. Das würde ich im Winter gar nicht so viel machen, sondern eher ein bisschen aktiver. Das heißt, bei der Runde dann durchlaufen, Kniehebelauf und dann ein bisschen joggen, dass man nie auskühlt. Und genau das Gleiche beim Cooldown, das merke ich so ein bisschen bei den Intervalltreffs, Lauftreffs. Während des Laufens ist einem immer warm und wenn man dann mal 2-3 Minuten reichen steht im Winter, ist einem eiskalt und das wird auch, wenn die Klamotten wirklich ein bisschen nass sind, durchgeschwitzt oder ein bisschen durchgefroren, durchgeregnet, wird das auch beim Auslaufen nicht mehr besser. Das heißt, da entweder wirklich direkt weitermachen mit dem Auslaufen, mit dem Cooldown oder halt, wenn es dann wirklich geht, nochmal Wechselklamotten dabei haben, was drüber ziehen. Das ist schon mal erster wichtiger Key. Und Tipps so zum Durchhalten würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass das im Winter anders ist als im Sommer. Also gerade auf den längeren Distanzen, der Schweinehund, der wird kommen, wenn man bei 20 Grad sich quält und schwitzt und bei 30. Hm. Und der wird auch kommen natürlich im Winter, wenn einem der Schneesturm ins Gesicht weht. Jetzt, der Lauf war sehr cool, gab 3 Runden, war wirklich verdammt viel Stimmung dafür, dass das so hartes Wetter war. Aber motivatorische Probleme kann ich jetzt gar nicht so berichten.
Hast du einfach nicht.
Ja, das heißt, habe ich nicht gar nicht. Das habe ich auch jetzt durch die Kniesache gelernt. Ich bin einfach unglaublich dankbar, wenn es klappt, wenn man laufen kann, wenn es schmerzfrei läuft und wenn es einfach Spaß macht. Dann muss man sagen, vorne zu laufen motiviert natürlich immer. Also
ja.
Das macht einfach Spaß. Und ja, am Ende, jeder kennt doch den Moment, wenn man dann fertig ist mit dem Marathon oder mit dem Zehner oder auch nur mit dem Intervalltraining und danach fühlt es sich einfach nur gut an. Auch wenn die Zeit vielleicht nicht ganz perfekt war, aber dann auf Speichern zu drücken, ist doch so eine richtige Erlösung. Und im Ziel sagt man sich ja immer nochmal oder wann melde ich mich nochmal an. Und auf den Kilometer, hypothetisch gesagt 18 von 21, sagt man sich ja, wenn es gerade nicht so läuft, ja, warum habe ich mich hier angemeldet, warum mache ich das? Und eigentlich, wenn man das schon so sehr kennt, wenn man es schon so oft gemacht hat, kann man ja so ein bisschen antizipieren, ey, noch eine Runde und danach wird es sich verdammt geil anfühlen. Danach gibt es hier irgendwie eine Banane im Ziel oder man macht vielleicht auch was Kleines für sich nach dem Wettkampf. Also ja, irgendwie abends noch mal eine Pizza essen gehen oder was auch immer man sich da Kleines als Belohnung ist jetzt ein großes Wort, aber so als kleines Nice-to-have noch überlegt, dann kann man sich mit dem vielleicht noch so ein bisschen hochziehen.
Ja, finde ich, ist auch schon mal ein guter Tipp. Ich finde auch wichtig, dass du angesprochen hast, irgendwie wie sehr es einen auch motivieren kann, einfach verletzungsfrei zu laufen, weil die meisten LäuferInnen haben irgendwann in ihrer Laufkarriere mal irgendwas mit Beinen, Waden, Achillesferse, ne? Und diese Dankbarkeit, wenn man das nicht mehr hat und dann einfach wirklich sein Training durchziehen zu können, ist schon was man auch sich vielleicht ab und zu in Erinnerung rufen kann, wenn es gerade nicht akut ist, wenn man gerade keine Probleme hat. Nicht so
Gesundheit ist alles. Das merkt man ja jedes Mal, auch wenn man bloß irgendwie eine Grippe oder einen Schnupfen hat. Mhm. Man sitzt da daheim und dann muss man irgendwie den Freunden absagen oder kann nicht ins Konzert oder kann eben die Radtour, die man geplant hat, komm, wir machen mal einen Ausland da und dahin, einen Ausflug, muss man dann absagen. Da denkt man ja immer, dann wird der einzige Wunsch so, würde nur die Nase nicht laufen, sondern ich. So.
Ja.
Und so im ganz Großen ist es natürlich auch, wenn man verletzt ist und das vergisst man allzu schnell, so ist das Leben und so ist die Gesellschaft und vergisst man allzu schnell, wenn es einem gut geht, nach einigen Wochen, Monaten irgendwann sagt man wieder, boah, das Leben ist so blöd, weil das Intervall war eine 2 Sekunden langsamer als geplant oder was auch immer, aber eigentlich ist man schon ganz schön gut dran, wenn gerade alles einfach nur erstmal glatt läuft und dann kann man on top noch die Sachen setzen und die darf man dann aber als Bonbon oder als Kirsche auf der Sahnetorte on top verstehen und nicht sich da ärgern, als wäre das Bare Minimum.
Ja, total. Richtig, richtig gute Worte direkt hier an der Stelle.
Ja, muss man auch sagen, einfach gelernt leider. Also was heißt leider, ist jetzt nie so gewesen, dass ich, ohne dass ich jetzt keinen Hunger hätte, mir machen Wettkämpfe Spaß und ich gewinne auch gerne. Aber auch ich habe gelernt letztes Jahr, dass manchmal ist auch schon was wert ist, zu sagen, geil, das war schmerzfrei und ich konnte racen, so Druck machen, da wo ich wollte. Und ja, die Zeit kommt dann noch dazu. Mhm. Ja. Eines Tages wieder.
Ja, ja. Ja, du hast ja auch gerade Infekte angesprochen. Schaffst du es dann ja weitestgehend immer erkältungsfrei auch durch die kalten Wintertage zu kommen? Oder hast du das Gefühl, dass dein Immunsystem schon durch das auch gerade tägliche dann Training draußen ein bisschen so kränkelt?
Also wenn man auf die Sachen aufpasst und jetzt erstmal nicht mit total viel ewig lang mit nass und kalt und Warm-up rumläuft, ist, glaube ich, schon mal so eine kleine Basis getan. Dann stehe ich einfach auch total auf Zitrusfrüchte. Also ich mache mir ganz, ganz oft, jetzt in Deutschland war es eher so heißer Tee und noch eine frische Zitrone rein. Und am liebsten bei mir sogar eine Bio-Zitrone und dann komplett essen die reingeschnittenen Stücke. Also wirklich nicht nur so auszutschen, sondern komplett mit Zahne.
Du liebst
Zahne
die wirklich.
Liebe ich tatsächlich. ja, jetzt hier in der Hitze ist das mit Tee jetzt nicht so oft. Deswegen, da macht man eher noch mal ein bisschen Zitrone, quetscht man ins Wasser abends oder in den Softdrink, wenn man das trinken will. Orangen liebe ich auch, ist jetzt ja auch in Spanien total cool. Also stimmt, was wir hier verdrücken. Ich habe schon das zweite Mal jetzt irgendeinen 5-Kilo-Sack hierher geschleppt vom Mercadona. Ja, also das geht wirklich, 2 Orangen am Tag ist wirklich bare Minimum. Ja, und am Ende, wahrscheinlich hilft auch Händewaschen nicht wenig. Also es ist klar, man kommt, also ich fahre ja auch viel mit den Öffis rum, man kommt einfach immer wieder mit Viren in Kontakt und Bakterien, das kann, ich bin kein Arzt, aber das kann wahrscheinlich auch viel dazu beitragen, dass man so ein gutes Grundimmunsystem hat. Aber jetzt gerade in der Zeit, so Grippewelle, Herbst und dann nochmal Frühjahr, ist es vielleicht doch eine gute Routine zu sagen, immer wenn ich zu Hause reinkomme, wasche ich die Hände. Und ich mache es auch so, wenn ich jetzt irgendwie mit anderen Sportlern oder so zu tun habe und einer davon ist gerade, geht es irgendwie los, was im Trainingslager immer mal der Fall sein kann. Also hier geht es noch, aber in der Höhe ist das so klassisch, dass jedem mal irgendwie nach einer zweiten Woche die Nase läuft. Dann passen wir da halt auf, dass die Person nicht mehr oder dass die Person ein eigenes Waschbecken benutzt, eigene Handtücher und so doppelt und dreifach wird da ein bisschen aufgepasst. Das ist einfach so als Sportler, Sportlerin, die sind da nochmal, glaube ich, besonders empfindlich und ich bin auch einfach so ein Typ, der sich kenne. Also ich habe auch immer ein kleines Gläsi dabei und top. So, klar, aber das wird wahrscheinlich noch so auch irgendwie einen kleinen Funk noch dazu beitragen, dass man so die eine oder andere Erkältung noch verhindert.
Stimmt. Ja, das ist ja auch immer eigentlich wichtig, nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Man steckt sich ja nicht meistens beim Laufen irgendwo an, sondern dann irgendwo dazwischen auf dem Weg, irgendwo in den, wie du sagst, Öffis oder in Menschenmengen oder so, weil meistens die Bakterien oder Viren jetzt nicht in der irgendwie auf dem Land, dann im Park oder so einen erwischen. Also
die Erkältung kommt ja so, ich das richtig verstehe, gar nicht von kalt alleine. Ja, also irgendwie, wenn man allein im kalten Raum sitzt, wird man nicht krank, sondern von kalt angeschlagen und dann die Viren, die wir sowieso jeden Tag irgendwie in uns haben, die machen es dann so, ja.
Ja, ja.
Genau.
Ja, gute Tipps an der Stelle. Kann man sich immer für den Winter mitnehmen, selbst wenn man nicht viel trainiert. Zitrusfrüchte sind ja sowieso saisonal dann im Winter interessant. Und mag ich auch gerne Orangen. Okay.
Ja, Mandarinen. Mandarinen, oh immer so zu Weihnachten. Hat dann so als Kind, wenn die irgendwo bei so Omas irgendwie so die Walnüsse und Mandarinen in so einer Holzschale.
Ja,
dann
genau. Hat sich
immer gedacht, ja, was ist das für ein Geschenk? Und
das wollte man als Kind nicht.
Hat man gehasst und jetzt als Erwachsener weiß man richtig, so ein paar gute Nüsse. Wir sind auch pricey geworden mittlerweile.
Ja, stimmt.
Ein paar richtig gute Nüsse und Mandarinen, weiß man zu schätzen.
Ist investiert, ja. Finde ich auch. Und wenn du dann aber so, wenn du jetzt im Winter in Deutschland bist und irgendwie einen Glättelauf machst, wir haben ja schon ein bisschen über eine Kleidung gesprochen, aber wie sieht's mit den Schuhen aus? Sorgst du dann irgendwie, läufst du mit Spikes oder so, um nicht auszurutschen, oder suchst du dann einfach andere Routen, die nicht so glatt sind?
Also grundsätzlich hätte ich ein paar Trailschuhe, die man benutzen kann, aber die meinen alten mag ich tatsächlich noch nicht so sehr gerne. Und ich wechsle gerade den Schuhausrüster. Das hat auch was damit zu tun, warum ich in Paris bei dem Semi laufe. Und wenn es ein Marathon würde, würde es wahrscheinlich Frankfurt Marathon. Ich hoffe, das spoilert genug, welcher Schuh es werden könnte.
Schreibt es in die Kommentare.
Mal gucken, was da die Schuhe sagen werden. Ja. Aber ich habe tatsächlich jetzt nicht so ultra das Problem mit glatt. Also wenn man mal rutscht, irgendwie habe ich es bisher hingekriegt, nicht auszurutschen. Ja. Aber also wer das Chemnitz-Video gesehen hat, da bin ich mit dem Carbon Racer gelaufen. Der hat wirklich eine absolut glatte Sohle und das ging auch irgendwie gut. Aber wenn ihr das nachmacht und hinfallt, ich hab's nicht.
Keine Ahnung.
Ja, also Angaben sucht euch vielleicht eine Hausstrecke irgendwie aus. Wenn ihr irgendwo wisst, da der Gehweg ist geräumt und da ist vielleicht sogar noch Licht, dann macht das und.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Na gut, auf jeden Fall, genau, seid vorsichtig, rutscht nicht aus an der Stelle, lauft vielleicht über gestreute Wege auch. Da kann man ja auch immer ein bisschen drauf achten, dass die vielleicht nicht ganz frisch eingefroren sind. Das versuche ich zumindest immer zu machen, um dann nicht auf die Fresse zu fallen.
Ich denke auch.
Ja. Okay, ich nehme mal an, dass sich dein Training jetzt im Trainingslager schon ein bisschen verändert. Du hast ja schon geredet, also ein bisschen erzählt, dass du viel natürlich jetzt Radfahren kannst. Gibt es trotzdem jetzt auch Einheiten, die du mehr integrierst, jetzt da du die Möglichkeit hast, eigentlich alles zu trainieren, was du möchtest und nicht so von der Kälte aufgehalten wirst?
Ja, das stimmt. Also letztes Jahr im Trainingslager war ich ja wirklich laufspezifisch in Monte Gordo, also da hatte ich gar kein Fahrrad mit und da war ich mit zwei echt Top-Läufern aus Großbritannien. Das heißt, da gab es dann einfach regelmäßig Double Days bei mir, einfach weil ich auch die Zeit hatte. Das heißt, zwei Laufeinheiten und auch manchmal zwei intensive, was ich so sonst gar nicht zu Hause mache. Jetzt dieses Jahr mache ich mit dem Laufen, bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil ich einfach mit dem Knie merke, wenn ich da jetzt zu viel pushe, dann wird es ihm jetzt keinen Spaß. Deswegen nutze ich das, dass ich hier bin mit zwei Triathleten und mehr Rad machen kann. Für mich neu ist, dass ich die immer mal ins Schwimmbad begleite. Da werde ich jetzt nicht zum Schwimmer, weil ich schwimme da auch eine Brust, aber so ein bisschen Aquajogging und mal irgendwie ein Kilometerchen im Wasser ist komplett neu, mache ich sonst nicht. Und ja, hier meine kleine Neujahrsvorsatz war so ein bisschen, ich mache jeden Tag gerade Yoga. Ah. Das kommt im Trainingslager auch nicht zu kurz und hier kann man auch einfach, das ist der Vorteil davon, mal so ein bisschen mehr vor- und nachbereiten. Also es liegt bei uns immer eine kleine Yogamatte rum und ein Faszienball, eine Faszienkugel, ein paar so Stretchbänder, die benutzt man irgendwie jeden Tag so ein bisschen. Und wenn ich das abends mache, während ich irgendwie meine Duolingo-Lektion durchskippe.
Geil.
Das ist einfach so der Riesenunterschied im Trainingslager. Das wird mehr gemacht. Und einfach der Gesamtumfang ist mehr. Also die Jungs hier trainieren insgesamt fast 30 Stunden die Woche. Ich bin jetzt, glaube ich, letzte Woche auch schon so auf knapp 20 gekommen.
Krass.
Das heißt, das ist einfach natürlich deutlich, deutlich mehr, als ich zu Hause in Deutschland mache. Einfach schon, weil so viel scheint gefühlt gar nicht die Sonne in der Woche in Deutschland. Wie wir hier abreißen, das ist, glaube ich, würde ich sagen, der größte Unterschied.
Ja, krass. Und fiel dir das dann leicht, die Steigerung? Oder machst du das so ein bisschen häppchenweise? Weil wenn du es jetzt irgendwie irgendwie eine Woche im Januar ging es noch nicht, die nächste kannst du dann theoretisch machen, was du möchtest. Wie machst du das dann?
0 auf 100 ist natürlich keine gute Idee. Jetzt ist hier ist jetzt keine Höhe. Das heißt, hier muss man jetzt nicht aufpassen, dass man irgendwie fürs Herz und für die Lunge übertreibt, sondern hier ist dann das Problem muskulär, also dass man sich überlastet im Sinne von zu viel. Deswegen war, ich glaube, bis auf einmal intensiv Lauf, also 4-3-2-1 haben wir einmal gemacht und ich glaube, einmal oder zweimal intensiv Rad habe ich nur lockere Sachen im Grunde genommen gemacht. Ganz locker war nichts davon, weil Rad hier immer ein bisschen Zug auf der Kette ist, aber wir sind mit dem Umfang deutlich hochgegangen. Dafür haben wir die Intensitätsstunden jetzt nicht gleich verdoppelt wie den Umfang, sondern nur so ein bisschen. Und das sollte man so auch nicht unbedingt nachmachen. Also ich hab einfach auch schon viele Umfänge in meinem Leben gemacht. Deswegen geht das. Ich weiß, dass ich so eine 20-Stunden-Woche mal vertrage. Wenn man das jetzt noch nie gemacht hatte, sollte man jetzt nicht gleich aus 10, 20 Stunden machen, sondern sich dann noch ein bisschen langsamer vortasten. Auch da gibt's wie immer kein allgemeines Perfekt, sondern so ein individuelles Ding. Man muss sich gut fühlen und das Problem ist auch meistens, das ist halt so das Fiese am Training, manchmal fühlt man sich währenddessen mit der Einheit gut, und am nächsten Tag merkt man erst, dass die in Mühe zu viel waren, sie nicht verträgt. Deswegen, schwierig abzuschätzen, muss man daraus lernen.
Ja.
Macht da euer Ding und versucht irgendwie lieber mit Vorsicht statt Nachsicht da das organisch zu steigern.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde auch gut, dass du angebracht hast, dass man natürlich nicht Intensität und Umfänge gleichzeitig steigern sollte. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Fehler, den trotzdem viele irgendwie noch machen und sich dann wundern, warum sie in Überlastungen sich reinlaufen.
Also dafür ist ja der Winter da. Wie gesagt, in der weit wecken Vorbereitung im Dezember, Januar, die Umfänge ein bisschen steigern und dann im Februar, März mit den Intensitäten noch da oben drauf kommen, wenn man beides gleichzeitig macht. Das kann mal gut gehen, auch wenn man noch sehr jung ist, so in der Jugend machen das viele, aber das kann sich auch noch rächen. Auch da gibt es kein allgemeines Perfekt. Also ich judge da niemanden und ich gönne, falls das gut geht. Toi, 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 hoffentlich klappt's. Und wenn ihr eher vorsichtig seid und vielleicht auch irgendwie kleinere Ziele habt, dann riskiert es einfach nicht, würde ich sagen. Ja. Ist natürlich auch wieder eine komfortable Lage. Ich bin jetzt hier insgesamt ein bisschen über 3 Wochen. Ich kann mich auch noch erinnern, das letzte Mal, dass ich auf Mallorca war, war noch irgendwie 2019, 2020, so ein paar Jahre auch mit Triathleten, so einem lokalen Verein. Da waren wir halt für 7, 8 Tage hier. Ein Anreisetag, ein Abreisetag.
Stimmt.
Da sagt man jetzt nicht, ich mache eine Woche lang Anpassung oder ich mache eine Woche lang erstmal ruhig. Sondern da haben wir ab dem Tag 2, ab dem die Mieträder-Tag kam, wurden die benutzt. Krass. Das ging auch mal, aber damals haben wir noch nicht so viel gemacht wie jetzt und auch bei weitem nicht so intensiv. Also, das geht schon. Vergesst auch den Spaß dabei nicht und wenn es halt mal einen drüber ist, dann gänzt euch, aber dann macht es nicht zu lange, nicht zu oft und vor allem dann auch danach wirklich drauf passen, dass es wieder klappt und auf einen selbst hören. Also wenn man das macht und man merkt dann an dem Mittwoch, Donnerstag, jetzt ist doch ein drüber, dann kneift man sich's mal einen Tag und geht an die Playa, an den Strand und vielleicht klappt es am Donnerstag, am Freitag nochmal. Ansonsten easy.
Ja, also doch dann auch gegensteuern, flexibel, nicht zu sehr an den Trainingsplan halten, wenn es halt körperlich nicht geht.
Ich kann das ganz genau nachvollziehen und weiß genau noch, wie das ist. Man ist jetzt das eine Mal da und es sind noch 3 Tage tolles Wetter und jetzt hat man die Rede und es passt alles, man will. Aber wenn man schon merkt, da ist was, dann lieber einen Tag nichts machen und dafür noch 2 Tage, als dass man dann nochmal draufhaut und dann ist in auch 2 Wochen in Deutschland zurück wieder kaputt. Deswegen so schön diese Sachen sind, die Möglichkeiten, aber Möglichkeit muss nicht immer ausgenutzt werden, wenn es halt nicht geht.
Weise Worte kann man an der Stelle sagen, ja. Und wie sieht's aus mit Regeneration? Machst du da dann, wenn du jetzt so höhere Umfänge hast im Trainingslager, auch mehr von? Also hast du, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt so die Basic-Grundsäulen an Regeneration, ne? Isst du mehr, schläfst du mehr oder ist das tatsächlich gar nicht so sehr notwendig, weil, weiß ich nicht, du ganz beflügelt vielleicht auch dann im Trainingslager bist, weil das Wetter ist gut, ne? Macht auch schon mal viel aus.
Du sprichst es gerade schon an, also das sind, glaube ich, so die größten Fehler, die man machen kann, auch jetzt so nicht nur im Trainingslager, sondern auch noch in der Vorbereitung auf Frühjahrsläufe, Frühjahrswettkampf, 10er, Halbmarathon, Marathon. Also neben dem einen, was wir jetzt eben schon so ein bisschen hatten, dieses einfach zu viel wollen, weil lieber nur 95%, 90% von Trainingsmöglichkeit ausnutzen und dafür dann abliefern, als 110% machen und dann klappt es irgendwie doch nicht und dann geht man verletzt oder gar nicht in den Start. Deswegen, man kann halt, wenn es bei euch um Olympia geht, geil, dann riskiert alles und sagt, dann bin ich danach erstmal mit, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall unterwegs, ja. Aber ich hab meinen einen Wettkampf abgeliefert. Aber das ist nicht bei mir der Fall und ich glaube, bei den allermeisten von euch auch nicht. Deswegen, auch wenn mal alles klappt und die PB und keine Ahnung, nicht zu viel wollen, Nummer 1. Nummer 2, du sagst es schon, Regeneration, großer Key, neben den ganzen kleinen Spielereien, die man so machen kann, also was so angeht, irgendwelche Faszienrollen und diese ganzen Kompressorschuhe und auch Kompressionssocken oder Feels-like, all das Zeug, alles nice, kann man alles noch oben drauf machen, aber größter Regenerations-Key und nicht nur Regeneration, sondern auch Verarbeitung von Trainingsreiz wird immer bleiben, dass der Körper sich erholt, also Schlaf. Ohne Schlaf geht einfach nichts. Also all die anderen Sachen, die sind gut und die sind hilfreich und die haben ihre Gründe, aber man wird das damit nicht wettmachen. Also wenn man nicht richtig schläft, wird man verletzungsanfälliger, wird man auch erkältungs- und grippeanfälliger. Und das Gleiche gilt eigentlich für Ernährung. Also was wir hier im Trainingslager essen, es kommt die Tage noch ein Day-in-the-Life-Vlog, der müsste schon oben sein, wenn das hier rauskommt. Da sieht man mal, was diese 3 kleinen Buben hier, diese Hungerhaken, was wir hier reinschaufeln, ist, ich meine, der Supermarkt ist günstig in Spanien und wir haben, glaube ich, schon 250 Euro die Woche geben wir hier zu dritt für Essen.
Wow,
und das ist günstiges Zeug, ne? Wir kaufen hier nicht den Kaviar, sondern hier werden Kilopakete Nudeln werden hier zu dritt gegessen und dann gibt's 2 Mittagessen. Mhm. Also es wird ordentlich ernährt, das ist wichtig, weil wenn der Körper nichts hat zum Verarbeiten, dann kann er nicht arbeiten. Und man kann mal in irgendeiner ganz frühen Dauerlauf-Aufbauphase, wo man nicht intensiv macht, da kann man sagen, ich will mein Körperfett optimieren oder was auch immer. Oder vor der Wettkampfwoche kann man nochmal was rausholen. Aber halt auch nicht, indem man sagt, ich hungere jetzt oder faste, sondern indem man sagt, man achtet auf Carbs und lässt die Fette weg oder so. Aber auch da bin ich jetzt kein Experte. Trotzdem mit Diäten kann man alles machen, aber vorsichtig sein, gerade wenn ihr irgendwas an der Intensität steigert oder so, dann gebt eurem Körper das, was er braucht, weil das ist am Ende die Erholung. Der Körper muss es verarbeiten, den Reiz, und muss klarkommen, wenn der immer mit Sparflamme läuft, ja, und man dann trotzdem drauf intensiv macht, dann ist klar, das kann nicht ewig gut gehen. Und ja, ich glaube, dazu gibt es auch schon ein sehr gutes Video auf dem Kanal vom letzten Jahr. Monte Gordo Trainingslager ist aus dem Januar mit Jake Smith, ist einer der schnellsten Briten jemals. Der ist eine 28.00 alleine auf der Bahn gelaufen.
Ach, puh.
Und hat halt dieses Red S-Syndrom bekommen, also dieses, sag ich mal, dauerhafte Energiedefizit. Das ist diese spezielle Sportlersache, die man so hat, die so ein bisschen ins Spektrum Essens-Ernährungsstörungen reingeht. Und da ist halt einfach irgendwann das Problem, dass man, er hat auch gesagt, er hatte so immer mal ein paar gute Wettkämpfe damit, weil er halt wirklich mit seiner Shape und fast kein Körperfett am Start stand. Aber danach, oder wenn er intensive Einheit gemacht hat, war er verletzt und konnte wochenlang nichts machen.
Ja.
Und das geht mal gut, aber so on the long run hat ihn das einfach zerstört und er hat keine Consistency gehabt. Und Leute, lieber habt ihr ein 0,5% mehr Körperfett und könnt dafür ein halbes Jahr halbwegs durchtrainieren mit den Erholungsphasen und mit Ruhetagen, als dass ihr nach jeder intensiven Einheit und nach jedem Wettkampf wieder dasteht und sagt, boah, ich bin so ausgelaugt und mir tut alles weh und ich brauche 2-3 Wochen jetzt erstmal, um mich überhaupt wieder, was heißt zu erholen, aber um überhaupt wieder klar zu kommen.
Ja.
Also das kann ich nur, ich habe damit zum Glück keine Erfahrung, und wenn ihr da was habt, dann schaut, dass ihr da euch irgendwie professionelle Hilfe besorgt und dass ihr da jemanden kompetenteren anhört als mich. Aber in diesem Talk mit Jake, das Video kann ich nur sehr empfehlen, und generell wirklich, Leute, arbeitet nicht gegen euren Körper, sondern mit eurem Körper, weil ihr wollt ja, dass ihr, euer Körper soll vorankommen und soll schnell sein.
Ja.
Und das wird nichts, wenn man gegen den die ganze Zeit kämpft. Euer Gegenspieler ist die Straße, von der ihr euch abstoßt. Euer Gegenspieler ist vielleicht mal in einem Wettkampf, sind die anderen Leute am Start, aber am Ende ist der Fokus mit einem selbst, gegen die Bestzeiten und nicht gegen den Körper.
Total, ja. Nee, ich finde es sogar gut, dass man das auch vielleicht von dir als Athlet mal hört, weil wir haben auch schon mal eine Folge mit einem Experten zu Red S aufgenommen. Aber ich finde es schon nochmal was anderes, wenn man das so per Du oder so halt von einem Athleten hört, ja, der vielleicht auch schon mal, weiß ich nicht, dann wirklich persönliche Anekdoten dazu geshared hat, weil man da vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen mehr so auch emotional mitkommt, so, oh, was bedeutet das dann eigentlich für auch meine Performance? Wieso erkenne ich das vielleicht auch vielleicht erst ein bisschen spät, was ich da meinem Körper antue? Aber wie du sagst, seine Erfahrungswerte waren ja auch so, dass er danach dann eher irgendwie verletzt war, dass er währenddessen vielleicht die
Performance auch schon das, also ich glaube, genau, das kommt, glaube ich, immer drauf an. Also ich will jetzt nicht, es ist auch gefährlich, dann Leuten zu sagen, ey, das kann mal für einen Wettkampf klappen. Nee, also ich glaube, man steht dann auch ganz oft einfach nicht an der Startlinie. Und natürlich wird es mal den Wettkampf geben, an dem man an der Startlinie geht und es klappt. Aber ey, fragt euch mal danach, wie es dann war.
Ja.
Also wie gesagt, ich habe damit selbst keine Erfahrung und auch generell, ich habe einfach den Luxus, dass ich, obwohl ich wirklich noch ein gutes Stück weg bin von der deutschen Spitze, also echt in der erweiterten deutschen Spitze rumlaufe, aber eben, ja, wegen so coolen Sachen wie dir und wegen YouTube die Möglichkeiten bekomme, dass ich irgendwie durch Kontakte mit reingerutscht bin und immer wieder mit wirklich richtigen Spitzensportlern Kontakt habe, was cool ist. Und da lernt man einfach viel, bekommt viel an Erfahrung mit. Und was man da Leute sieht, und Jake ist einer, der mutig ist und sich vor die Kamera getraut hat, aber der ist nicht der Einzige, das kann ich euch sagen. Was man auch einfach merkt im Training und am Umgang mit Leuten, ist, dass man viel falsch machen kann.
Ja.
Und am Ende die Leute, die man so, auf die man hochschaut und die einen so beeindrucken, die haben auch alle oder viele davon ein kleines Säckchen zu tragen. Und wenn man ganz hoch will, muss man viel geben, aber ohne Spaß wird's auch nichts. Also man merkt das bei Leuten wie einem Eliud Kipchoge oder auch Johannes Motschmann zum Beispiel, wenn man solche Leute sieht, wie krass die ihren Sport lieben und wie viel Spaß da dabei ist. nur so wird es gehen, in so einer krassen Ausdauersportart, sich das alles abzuverlangen, seinem Körper. Das wird nicht gehen, wenn man immer nur gegen seinen Körper und wenn man es nur macht wegen Geld oder ich will mal zu Olympia, aber nur, weil ich zu Olympia will und nicht, weil ich diesen Sport liebe und weil es mein Traum ist.
Ja, ja, absolut wichtig. Ja. Also Unterversorgung, Leute, merkt euch nichts, was ihr in der weder ne, für die Winterhärte braucht, noch später dann für die Halbmarathon-Vorbereitung, wenn die Saison losgeht. So auch ein großer Fehler, der halt einfach, ja, den viele machen. Das sehe ich auch immer wieder. Ja, was wären denn vielleicht dann so im Gegenzug dazu Tipps, die du den Leuten noch so mitgeben würdest? Ich meine, wir haben schon einiges besprochen. Einige Dinge, Motivationsdinge, Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte. Was dürfen sie denn tun, um vielleicht auch so ein bisschen die Motivation zu steigern oder um sicher zu bleiben auch während ja, der kalten Monate?
Boah, ich hätte mir noch mal in der Vorbereitung die Folge mit Lilly anhören müssen. Die war echt cool, glaube ich, damals. Also da komme ich immer noch
viel Check
manchmal, dass Leute das lieben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts doppelt, aber ich ahne fast, dass ich das damals schon gesagt habe, weil es wird mein one and only forever motivation Tipp, gerade auch jetzt für euch Leute, die halt noch so im Dunkeln, im Matsch in Deutschland gerade meistens lauft. Gruppen. Also Gruppen ist Tipp Nummer 1, finde ich. Verabredungen. Sich, wenn man jetzt nicht aus einer großen Stadt kommt, wo es 1000 Running Clubs und Lauftreffs gibt, dann zumindest irgendwie mit der einen Freundin, mit dem einen Kumpel vom Training zu sagen, Mittwoch 18 Uhr ist unsere Zeit und da hat man schon mal diesen einen Termin die Woche, da hat man schon vielleicht, wenn man sogar zwei hinkriegt, zwei weg von seinen drei Laufsachen die Woche und den verschiebt man auch wirklich nur, wenn es mal sein muss, also wenn irgendwie, keine Ahnung, Elternabend ist oder Arzttermin, gut, dann ist es so, aber ansonsten ist das erstmal, hat man mit so einer Verabredung erstmal was, weil gerade wenn man nicht täglich läuft, was ich jetzt mache, sondern die meisten von euch werden ja zwei, drei, viermal die Woche laufen, dann ist man natürlich dazu geneigt, bei so einem Regentag mal zu sagen, ach komm, mache ich morgen. Und das ist auch voll fein, gerade was Intervalle angeht. Aber ja, wenn es jetzt mal eine Woche ist, wo es halt so ist, dass es gefühlt jeden Tag regnet, dann ist das mit dem Verschieben, dann fällt der Lauf wahrscheinlich irgendwann weg. Und deswegen, wenn ihr da euren festen Tag habt oder irgendwie eure Verabredung, eure Gang, eure Freundin, dann habt ihr schon mal was da. Und da sagt sich auch nicht so leicht ab, auch mal beim Regen. So, dann sagt man halt, na gut, dann laufen wir jetzt trotzdem. Und dann wird es halt die 6-Kilometer-Runde statt der 8-Kilometer-Runde. Und ansonsten, was es so an Gruppen gibt, wenn ihr in einer größeren Stadt wohnt, finde ich auch immer, auch wenn das nicht ganz passt und man mal da langsamer läuft, als man eigentlich will oder so, ey, die Kilometer, das merke ich immer wieder, fallen einem so leicht. Also man kommt dann zurück zu dem Café oder wo auch immer man sich getroffen hat und man denkt sich, hä?
Ja.
Das waren jetzt 8 Kilometer so, wir sind da eben erst los. Merkt man immer wieder und wenn man da ist, man lernt neue Leute kennen, man bekommt auch mal Input. Also der eine oder andere erzählt dann von dem und dem Lauf. So bekommt man auch von regionalen Läufen mit, Leute. Oder sagt, ey, da will ich da mal mitmachen. Oder komm, machst du Dienstag nochmal, hab ich jetzt draufstehen, 3x800. Oder sagt, hier, die Schuhe sind cool, da habe ich eine Socke gefunden. All diese kleinen Sachen, die kann man natürlich in irgendwie auf Insta in Stories gucken oder auf Facebook oder wo auch immer, aber das echte Leben ist und bleibt das echte Leben.
Ja.
Also, das, ihr werdet, man wird nur, das ist das Geile an diesem Sport, man hat eben da Gesellschaft und im Ausdauersport geht es halt einfach, dass man sich so verabredet und man wird nur Leute kennenlernen und neue Sachen erfahren, wenn man rausgeht und was macht.
Stimmt, ja, sehe ich auch so. Nimmst du das dann auch so im Trainingslager so wahr, dass es dann schon nochmal anders ist, auch mit den, ja, mit anderen die ganze Zeit zu trainieren?
Ja, also um jetzt ohne irgendwie abgehoben zu klingen, und klingen zu wollen, aber in Leipzig habe ich so ein bisschen meine Gang, aber selbst schon in Berlin, wo ich nicht ganz die Infrastruktur hatte, wo es aber natürlich auf jeden Fall noch einige LäuferInnen gibt, die da mit mir mithalten können. Aber da macht halt jede mal sein eigenes Ding und hat was anderes auf dem Plan. Deswegen ist es schon so, dass ich in Leipzig viel alleine mache, was jetzt vor allem intensivere Sachen angeht und meine Dauerläufe. Ich mache mal ein, zwei langsame Sachen in irgendeiner Gruppe, aber ansonsten, macht man nicht. Also es ist schon cool bei mir in Leipzig. Es ist jetzt nicht ganz so, dass ich jetzt ständig schnelle Sachen mich mal richtig mit jemandem messen kann. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das jetzt meine.
Ja, auf jeden
und das
Fall,
ist halt im Trainingslager so geil. Da gibt es so viele, also Monte Gordo, das sind solche Maschinen gewesen. Da bin ich wirklich auf einmal ganz hinten im Spektrum, wo ich mich sonst in Deutschland ganz vorne sehe. Und jetzt auch hier die beiden Triathleten. Also im Laufen, glaube ich, muss ich mich nicht verstecken, aber auf dem Rad fahre ich da endlich mal so ein bisschen mit. Und das macht halt einfach nochmal Spaß. Also das ist einfach ein anderes Gefühl für mich. Und Deswegen, das macht halt den Reiz an Trainingslager aus für Leute, die so ein bisschen in der Leistungsorientierung sind, dass man mal mit anderen zusammenkommt und sich halt fokussieren kann. Wie gesagt, mit der Vor- und Nachbereitung, dass hier mal eine Fastenrolle liegt, dass man ordentlich was isst, Zeit hat. Ja, und auch so Sachen wie mit dir jetzt, das ist halt, das geht im Trainingslager, weil da hat man auch mal 1-2 Stunden am Tag, da passiert nicht viel. Man stellt sich das immer so vor, ich habe hier 2 Bücher mitgenommen, ey. Das eine ist, da bei dem einen ist so viel gelesen, das andere, ach, das wird gar nicht angefangen. Aber ist immer so. Aber man hat zumindest mal die Stunde und die hat man eben im Alltag nicht, weil da ist nach dem Training heißt es dann schnell duschen, weil ich war noch abends irgendwie verabredet oder man muss ja noch hier und da hin, das ist eben hier nicht. Und die ganz, ganz kleinen Dinge dieser Welt so irgendwie, ja, die passieren hier nicht. Also ich mache hier keinen Briefkasten auf.
Stimmt.
Hier steht mein Name nicht unten dran.
Stimmt.
Ihr schreibt mir keine Krankenkasse und keinen Stromversicherer oder sowas. Also nicht, dass ich da jetzt Ärger hätte, Leute, keine Sorge. Aber ihr wisst so, im Alltag passieren Sachen. Da muss man irgendwie Heizung ablesen. Da muss man, ach, was weiß ich, da sind die Batterien von der Fernbedienung alle oder irgend so ein Kram.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was neben diesen ganzen anderen Athleten, die hier sind, noch den Trainingslager, das Trainingslager ausmacht, dass man hier Fokus hat auf Training.
Ja, cool. Ist auch super spannend, da immer mal die Einblicke zu bekommen von der erweiterten deutschen Spitze. Dass es auch zum Beispiel dich pusht, mit anderen in deiner Leistungsklasse zu laufen und so. Ja, das ist einfach interessant, finde ich. Schön, dass du das auch mit uns geteilt hast. Und einige Sachen kann man sich ja trotzdem auch als Hobbysportlerin mitnehmen. Also sich mit anderen Leuten zu verabreden zum Beispiel. Da findet ihr Leute in eurer Leistungsklasse, da bin ich mir ganz sicher. Da könnt ihr euch gegenseitig pushen. Oder auch wenn mal, ne? Genau, auf jeden Fall. Und wenn es auch mal langsamer sein darf, auch schön, dann macht man vielleicht dafür sein Zone 2 besser. Ne? Also die ist ja auch bei uns HobbyläuferInnen nicht so schnell, wie viele immer denken. Deshalb hilft das vielleicht dann auch, wenn man sich auch mal mit langsamen LäuferInnen verabredet. Hat beides Vor- und Nachteile. Ja, cool, Richard. Es war mir ein Fest. Besten Dank für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht.
Logisch, boah, ich habe zu danken. Ja, jetzt haben wir heute, glaube ich, wirklich nur über mich geredet. Ich kam gar nicht so dazu, dich jetzt nochmal ein bisschen selber kennenzulernen, selber Sachen zu fragen. Aber das hebe ich mir auf fürs nächste Mal.
Sehr gut.
Damit ich besser vorbereitet beim nächsten Mal, frage ich Elliot ein bisschen für euch aus, Leute.
Geil, wir sprechen mal nach deinem Marathon im Herbst vielleicht. Toi, 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 dafür, wenn das stattfinden sollte. Ja. Kein Druck natürlich.
Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Also wenn ich merke, dass es mit meinem Körper vereinbar ist, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Kann sein, dass ich dann da jetzt nicht die allerhöchsten Zeiten raushole. Ich werde mich aber anstrengen, dass das Beste rauskommt, was geht. Und ich hätte richtig Bock da drauf.
Ja.
Wär echt spannend, nochmal eine neue Erfahrung. Ja, genau. Ja. Also wenn ihr da dabei sein wollt, guckt auf jeden Fall auf meinen YouTube-Kanal rein. Heißt einfach Richard Vogelsang, so wie ich heiße. Und da mache ich einfach die Dinge, die ich mache. Also Wettkampf-Vlogs, viele, wie ihr gehört habt. Verlos auch immer mal, was es zu gewinnen gibt.
Mhm.
Und dann Einblicke vom Training im Trainingslager. Und ja, ich mache das alles selbst. Ich beantworte die Kommentare, ich schneide das selbst. Das heißt, das ist jetzt kein Hochglanzzeug. Das ist hier werden keine cinematischen Werbevideos, sondern es wird das gezeigt, was ich mache. Ich zeige das, was ich mag. Und da könnt ihr gerne mit dabei sein.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ich gucke da auch immer sehr gerne rein, weil muss man auch mal ein bisschen Beifall klatschen dafür, was du nebenbei noch alles machst, dass du das noch nebenbei so regelmäßig betreibst. Nicht schlecht. Und es ist einfach cool, da mal Einblicke zu bekommen von jemandem, der auf so hohem Level trainiert. Da gibt es ja gar nicht so viel Auswahl im deutschen Raum. Also cool. Und auf Instagram hast du...
Also es gibt schon echt viele, die noch schneller sind als ich. Das mal zur Einordnung.
Ja,
aber
schneller sind,
das
aber die
zeigen nicht alle
machen.
So krass nah an Videos. Also Running Gags ist auch noch cool.
Ja.
Wir sind halt eine Gruppe, bei mir ist es ein bisschen persönlichere Stories und ich mache halt genau alles selber und mache noch ein paar Wettkämpfe mehr, vielleicht dann nicht so auf dem ganz hohen Niveau, aber so auf, bei mir bekommt man auch so den regionalen Vibe mit und sieht halt mal Läufer auch aus der Perspektive von dem Typen, der die regionalen Sachen dann halt auch mal, der da auch mit vorne dabei ist, das ist, glaube ich, ganz cool, aber es gibt auch auf jeden Fall noch ganz, ganz viele andere schnelle Läuferinnen und Läufer, deswegen.
Und bescheiden ist er auch noch, also schaut auf jeden Fall rein. Und dein Instagram
ich glaube,
werde
dankbar
ich auch
ist das Richtige. Ich bin einfach, deswegen mache ich das auch und setze mich irgendwie zweimal die Woche noch einen halben Tag hin und schneide irgendwas.
Ja.
Weil es krass ist, was da alles zurückkommt an Leuten. Und die Sportbubble ist verdammt sympathisch. Also da wird sich bestimmt mal der eine oder die andere denken, boah, was ist denn das für einer? Und guckt dann einfach nicht mehr hin. Aber Hasskommentare kriege ich echt gar nicht.
Ja.
Das ist so krass. Und was die Leute alle für Liebe haben und wie motiviert die sind.
Ja.
Finde ich, das beeindruckt mich immer wieder. Also, Klar, wenn man mein Video nicht gucken würde, würde man das von jemand anderem gucken. Aber vielleicht gibt es irgendeinen kleinen Funken, den ich den Leuten manchmal noch mitgeben kann. Und dann hat man schon viel getan. Und ja, das gibt mir dann auch wieder Motivation.
Voll. Ja. Ja, perfekt. Also ich werde auf jeden Fall alle Links von dir in die Shownotes packen, so wie immer. Ja, und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dieser Folge ein bisschen Liebe gebt, also zum Beispiel durch Teilen der Folge oder durch Kommentare. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, zieht euch warm an und keep on running.